Und auch heute wieder einen wunderschönen guten Tag, guten Vormittag, guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, wo auch immer ihr euch gerade oder zu welcher Uhrzeit ihr euch gerade unser Zwei Grüne mit Gong anschaut oder anhört. Weil bekanntermaßen kann man ja das Ganze jetzt auch in der Zwischenzeit als Podcast hören.
Ja, unglaublich. Danke, Ralf, für deine hervorragende Arbeit da geht. Gell?
Bitte, lieber Markus. Der Markus ist nämlich, das muss man immer dazu sagen, er ist Digital Native. Alles gut. Also, willkommen heute bei der vierten Folge. Was ist eigentlich Zwei Grüne mit Gong, lieber Markus?
Ja, Zwei Grüne mit Gong, das ist einmal der liebe Kollege Ralf Schallmeiner, seines Zeichens Gesundheits- und Pflegesprecher der Grünen. Und das ist meinerseits der Herr Markus Kotzer, seines Zeichens Sozial- und Arbeitssprecher der Grünen im Nationalrat. Und wir reden da regelmäßig über aktuelle politische Themen, die im Bereich Sozialpolitik, Verteilung, Gesundheitspolitik so reinfallen. Und wollen euch ein bisschen Hintergründe schildern, bringen ein paar Analysen und schauen uns ein bisschen genauer an, was denn da Gutes und vielleicht nicht so Gutes passiert aktuellerweise aus grüner Sicht.
Über was haben wir jetzt das letzte Mal noch mal gesprochen? Es war ja Rendezvous mit der Realität.
Ja, das letzte Mal, da ist es um das Thema Teuerung und Teuerungsbekämpfung gegangen und vor allem um diese inzwischen schon sehr bekannte und auch etwas konkreter gewordene Umsatzsteuersenkung bei Lebensmittel, bei Grundnahrungsmitteln genauermaßen. Also bei einer Auswahl von einem Korb, Warenkorb an Lebensmitteln, die halt tagtäglich so gekauft werden. Ja? Und da wird es der Umsatzsteuersatz auf unter 5% gesenkt. Das kostet 400 Millionen Euro insgesamt das Budget und soll einerseits die Inflation dämpfen, die Teuerung dämpfen. Das wird es in einem kleinen Ausmaß machen und andererseits quasi auch den finanziellen Alltag der Betroffenen erleichtern, weil einfach die Grundnahrungsmittel billiger werden. Ja? Genau. So, gut, das bringt halt pro Haushalt durchschnittlich
bis zu 200 Euro. Gibt es ganz eine freundliche
Umrechnung. Naja, sagen wir so.
Vier Personen, ja. 200 Euro, wenn alles gut geht, über ein ganzes Jahr. Aber erstens mal.
Sagen wir einmal so. Ein durchschnittlichen Haushalt bringt es im Jahr ungefähr 100 Euro. Ja. Ja. Das sind ungefähr 8 Euro pro Monat. Ja, na, Spanis. Wir erinnern uns noch zurück. Wir haben damals eine sehr zielsichere Maßnahme gemacht, nämlich für Alleinerzieherinnen mit Kindern. Ja, ah ja, Alleinerzieherinnen haben Kinder natürlich. Die haben 60 Euro pro Monat bekommen. Pro Monat, 60 Euro pro Monat. Nochmal da. 8 Euro pro Monat Ersparnis.
Ja. 60 Euro?
60
bei
Euro.
Den Grünen. Bei den Grünen? Bei den Grünen 60 Euro, 60 Euro. Bei den angeblich so breiten Schultern 8 Euro pro Monat.
Und die 60 Euro auch zielgerichtet, ja, an besonders armutsgefährdete Gruppen. Weil die 8 Euro kriegen ja alle, ob arm oder reich. Ja,
das ist diese inflationär gebrauchte Gießkanne.
Ja, bei uns war es immer die Gießkanne.
Ja, bei uns,
bei uns
ja, genau,
Gießkanne. Wir. Jetzt ist alles ganz anders. Wir wissen das, weil beim Andi Babler gibt es keine Gießkanne, da gibt es nur Kampf gegen Inflation.
Gut, und wurscht. Breite Schultern.
Breite Schultern natürlich, ja. Das heißt, wir damals 60 Euro. Und ich kann mich noch erinnern, wo die Sozialdemokraten damals gesagt haben, das ist ja Almosen, 2 Euro pro Tag für Alleinerzieherinnen. Das ist ja Almosen, das ist ja lächerlich, das ist ja nichts und so weiter.
Kann
und so
ich mich auch nicht erinnern. Ja, da war erinnern. Was.
Also noch einmal. Da 60 Euro pro Monat sind 720 Euro pro Jahr, da 100 Euro pro Jahr. Ja, so.
Realistisch. Realistisch 100 Euro, schön gerechnet.
Richtigerweise gesagt, es gibt jetzt Rechnungen, die besagen, dass ein vierköpfiger Haushalt ja, sich ungefähr 205 Euro pro Jahr, wenn man sehr optimistisch ist, erspart.
Das ist schon. Eventuell unter Umständen, wenn der Handel auch das alles weitergibt. Muss man auch immer dazu sagen.
Das ist sowieso ein Punkt. Das ist sowieso ein Punkt. Also 205 Euro, das kann man schon sagen, gut, das kann für einen vierköpfigen Haushalt ein Spaß sein. Nur, jetzt haben wir mal angeschaut, was hat denn bis jetzt die Regierung so bei vierköpfigen Haushalten zusammengestrichen und was gewinnt sie jetzt? Und da habe ich ein Tafel mitgebracht.
Umdrehen, ja? Mein Lieber.
Oh, Thomas, umdrehen, das ist vielleicht besser, weil bekannterweise sagt ein Bild oft mehr als 1000 Worte. Und da haben wir jetzt durchgerechnet, was gewinnt jetzt und verliert ein Haushalt, ein vierköpfiger Haushalt, 2 Erwachsene, 2 Kinder, aufgrund der Maßnahmen, die die Regierung bis jetzt gesetzt hat, die Sparmaßnahmen, und aufgrund der Umsatzsteuersenkung bei Grundnahrungsmitteln. Da haben wir optimistisch gerechnet, gewinnt die Familie 205 Euro pro Jahr. Ja, so. Mhm. Aber der Familie ist ja auch schon der Klimabonus gestrichen worden.
Stimmt, da war was.
Ja, da war was. Mhm. Das ist gar nicht wenig. Dieser Familie sind auch schon die Inflationsanpassungen der Familienleistungen einmal gestrichen worden.
Stimmt.
Ja, stimmt. Vergessen.
Auch nicht zu wenig.
So, jetzt habe ich zwei Familien rausgenommen. Eine Familie, die wohnt in Donaustadt, im 22. Bezirk in Wien.
Das ist da in Wien. Also für die Nicht-Wienerinnen, Wiener, das ist ein Randbezirk, großer Flächenbezirk.
Die verliert pro Jahr 750 Euro an Geld. So, Gewinn 205 Euro, Verlust 750 Euro. Das heißt, die verliert mehr als das Dreifache im Vergleich zu dem, was gewinnt. Eine Familie in Retz, in Niederösterreich, das ist ziemlich oben an der Grenze, verliert sogar aufgrund der Streichung vom Klimabonus und Aussetzung der Valorisierung der Familienleistungen über 1000 Euro. Also fast das Fünffache, von dem, dass sie aufgrund der Umsatzsteuersenkung gewinnt. So, jetzt hat der Andi Babel in der Pressekonferenz gesagt, wer quasi sagt, diese 8 Euro pro Monat oder diese 100 Euro pro Jahr oder diese Umsatzsteuersenkung, wer das quasi runterspült, der ist abgehoben, das Abkommen. Jetzt frage ich mich, wie abgehoben kann man sein, wenn man einerseits sagt, die Umsatzsteuer ist wahnsinnig super, jetzt wo man regiert, vorher sagt den Alleinerzieherinnen,
alles ganz schlimm,
Almosen, lächerlich, ja,
Mordor.
Und gleichzeitig den Familien wahnsinnig viel Geld kürzt. Also, das ist schon fast nahe des Zynismus und nahe der Verdrängung von dem, was schon an massiven Einsparungsmaßnahmen passiert ist. Ja? Mhm. Und das spricht jetzt nicht dagegen, dass man diese Umsatzsteuersenkung schon machen kann, wenn man es sich leisten kann. Ja? Es ist nicht sehr treffsicher, aber nutzt schon unteren Familien, ja? Unteren Einkommensgruppen, die wenig verdienen. Ja? Aber so zu tun, als ob das jetzt die große, wunderbare, super sozialpolitische Leistung wäre, wenn man gleichzeitig Sozialleistungen, Transfers drastisch kürzt, genau bei diesen Familien, also das sollte für abgehoben.
Wobei, und da kommen wir vielleicht ja gleich zum heutigen Thema, um sozusagen die Kurve zu kratzen, es ist ja sehr spannend, wie allgemein aktuell gearbeitet wird von dieser Bundesregierung, also namentlich von der ÖVP, die ja uns seit einigen Tagen versucht, weiszumachen, dass Asylwerberinnen und Asylwerbern gegenüber allen anderen Menschen in Österreich besser gestellt werden bei der Gesundheitsversorgung. Und das finde ich nämlich auch sehr zynisch in dem Zusammenhang, sie schlagen damit in die gleiche Kerbe wie vor wenigen Tagen zuvor noch die FPÖ. Die hat nicht explizit die Asylwerberinnen und Asylwerber rausgenommen, sondern die hat überhaupt gleich nicht ganz 5% der österreichischen Bevölkerung, nämlich bestimmte Nationalitäten, herausgenommen und hat dann so getan, als ob die dran schuld wären, dass wir ein Problem im österreichischen Gesundheitswesen haben.
Ja, das waren die, vor allem Türken, Afghanen, Syrerinnen.
Türken, Afghaninnen, Afghanen,
Menschen
Syrerinnen.
Menschen aus afrikanischen Staaten.
Genau, die afrikanischen Staaten haben es überhaupt dann gleich zusammengenommen. Also es war schon eine sehr schräge Anfrage. Also es sind nicht ganz 5% der österreichischen Bevölkerung. Und da kommt dann in dieser Anfragebeantwortung kommt eine riesige Zahl raus, nämlich 22 Millionen. Ehrlich, so sage ich gar nichts. Hat mir auch mich im ersten Moment geschreckt, nämlich 22 Millionen Leistungserbringungen in 10 Jahren.
Ja, von 2015 bis 2025.
Genau, richtig. Ja. Und die hat mir das angeschaut und hat mir gedacht, boah, das ist schon ganz schön was. Und ehrlicherweise, und dann ist mir natürlich schon einmal der Gedanke gekommen, immer wenn eine große Zahl da ist, man muss sich halt anschauen, ja, wie viel von insgesamt ist das?
Ja. Und was ist überhaupt insgesamt?
Übrigens muss ich dazu sagen, meine Tochter, 15 Jahre, nicht unbedingt immer politisch interessiert, aber doch durchaus am Zeitgeschehen. Das Erste, was sie gesagt hat, war 22 Millionen von wie viel. Da habe ich super spannend gefunden, weil genau der richtige Zugang, immer mal die Frage zu stellen, von wie viel. Ein paar Tage später, also die FPÖ, wie schon gesagt, 22 Millionen, hat dann gemeinsam mit einem Boulevardblatt, das wir jetzt hier nicht extra nennen wollen, die ganze Geschichte dann am Sonntag noch aufgeblasen, haben dann Hochrechnungen gemacht, haben dann behauptet, alle diese Personen haben noch nie etwas ins System einbezahlt. Alle diese Personen nutzen das österreichische Gesundheitswesen aus und sind dafür verantwortlich, dass die Knie-OP 3, 6, 9 Monate lang zum Warten ist, sind daran schuld, dass Menschen stundenlang in der Notaufnahme warten müssen und. Also ganz, ganz müde Geschichten. Und es war von Anfang an klar, diese 22 Millionen Leistungserbringungen geben alle diese Behauptungen der FPÖ nicht her. Weil wir haben nur eine einzige Zahl gehabt, 22 Millionen Leistungserbringungen. Zwei Tage später, Gesundheitsausschuss. Die Staatssekretärin, die zuständig ist, anwesend. Eine natürlich der großen Fragen war, 22 Millionen von wie viel? Wohlgemerkt, die 22 Millionen kommen aus einer parlamentarischen Anfrage aus dem Gesundheitsministerium. Das ist die Antwort gewesen nämlich. 22 Millionen Leistungserbringungen in 10 Jahren in allen österreichischen Spitälern sind 2,75% aller Gesamtleistungen.
Weil insgesamt werden Gesamtleistungen im Umfang von 800 Millionen.
Genau, in diesen 10 Jahren. Also alle Menschen in Österreich, alle, die da waren, alle, die jemals in dieser Zeit eine Leistung in Anspruch genommen haben in einem österreichischen Spital. Und jetzt muss man eines nämlich noch dazu sagen.
Erklär, was diese Leistung
genau,
ist.
Genau, ja. Das ist ja das Spannende. Ja. Man möchte ja, und das hat auch dann die FPÖ so getan und hat dann so getan und hat gesagt, ja, und jede Leistungserbringung ist ein Patient, ist eine Patientin, die reingegangen ist ins Spital und da jetzt eben alles verstopft und so. Stimmt ja auch nicht. Wenn ich heute ins Spital gehe, angenommen, es ist Wochenende, ich habe Bauchweh, gehe da rein und am Ende, 3 Stunden später, lande ich aus der Ambulanz auf dem OP-Tisch, wenn man draufkommt, ich habe einen akuten Blinddarmdurchbruch, dann gibt es auf dem Weg zum OP-Tisch mehrere Leistungen, die erbracht werden. Untersuchung dort, ein Labor da, vielleicht macht man noch einen Ultraschall, irgendwas dergleichen. Also name it. Ja. Es gibt ganz, ganz viele und das sind alles einzelne Leistungserbringungen. Das heißt, auf dem Weg in diesen 3 Stunden verursache ich 5, 6, 7, 8, 9, 10, keine Ahnung wie viele Leistungen. Ja. Ein Fall, eine Person. Kann es ja sagen, Familienmitglied von mir war jetzt vor kurzem im Spital, 10 Tage in Summe. Ich glaube, der hat, ich habe einmal so über den Daumen gepeilt, hat in diesen 10 Tagen wahrscheinlich um die 100 Leistungserbringungen zusammengebracht. Das war aber ein Standardfall. Ja, das war jetzt nichts irgendwo. Das heißt, diese 22 Millionen Leistungserbringungen, die musst du ja dann wiederum runterbrechen. Das sind ja nicht eine Person, die 22 Millionen Menschen, die da reingegangen sind. Wir wissen nicht einmal, wie viele Menschen das in Wirklichkeit waren. Ja? Aber die FPÖ hat so getan, als ob da 22 Millionen mal eine Person reingegangen wäre und das System jetzt verstopft hat. Ja? Und alles natürlich auf Kosten aller anderen. Hat so getan, als ob die noch nie etwas ins System eingezahlt haben. Jetzt muss man sich halt nur mal die Nationalitäten anschauen. Wir haben erst über Türkinnen und Türken gesprochen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Türkinnen und Türken haben in Österreich eine etwas höhere Beschäftigungsquote als der Durchschnitt
das
der Menschen
von
im Land.
Wegen, die haben noch nie was gezahlt.
Genau.
Die zahlen ganz normal Sozialversicherungsbeiträge, die zahlen ganz normal Steuern, die gehen ihrer Arbeit nach. Ja? Das heißt, die finanzieren gemeinsam mit allen anderen Arbeitnehmerinnen in diesem Land, unabhängig von welcher Nationalität, von welcher Herkunft, unser Sozialsystem und damit auch unser Gesundheitssystem. Das heißt, die zahlen ein. Und es ist ja sogar noch viel mehr.
Genau.
Ja, ich habe jetzt vor kurzem einen Beitrag gelesen, Substanz, ein sehr interessanter Blog. Ja. Der hat sich auch genau angeschaut, wie die Zahlen da ausschauen, wo nämlich Leistungserbringung, wie viel von den Leistungen von 2015 bis 2025 werden für österreichische Staatsbürgerinnen erbracht und wie viel für nicht-österreichische. Ja, da kommt er drauf, oder hat er herausgefunden, dass fast 90% der Leistungen in diesem Zeitabschnitt für österreichische Staatsbürgerinnen erbracht worden sind und nur knapp etwas über 10% für nicht-österreichische Staatsbürgerinnen. Und das ist jetzt dahingehend nicht ganz uninteressant, weil er sich die Zahlen einmal genau für das Jahr 2024 angeschaut. Und im Jahr 2024 wurden 11% der Leistungen für nicht-österreichische Staatsbürgerinnen erbracht, aber wie viele nicht-österreichische Staatsbürgerinnen haben auf österreichischem Staatsgebiet gewohnt? Das waren 20%. Das heißt, es wurden deutlich, verhältnismäßig deutlich weniger Leistungen, ja? Also nur die Hälfte der Leistungen ist eigentlich auf nicht-österreichische Staatsbürgerinnen entfallen.
Das ist ja genau das, was uns ja auch diese Zahlen ja sagen.
Genau, genau.
Diese 2,75%, diese 22 Millionen Leistungserbringungen in 10 Jahren, wurden von in etwa nicht ganz 5% der Bevölkerung in Anspruch genommen. Genau das Gleiche, geht genau in die gleiche Richtung. Also
das heißt ja de facto, ja, und da muss man davon ausgehen, dass die kein besonders anderes Erwerbsverhalten als die Österreicher, Österreicherinnen haben. Ja. Die zahlen genauso in die Steuersysteme ein, die zahlen genauso in die sozialen Systeme ein, die gehen genauso einer Arbeit nach. Ja, und zahlen in Wirklichkeit mehr ein, als sie herausbekommen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass das sehr oft jüngere Menschen sind. Ja, die sind nicht im Alter, weil demografisch sind oft die Leute zugezogen, wenn sie jünger sind, die sind im Erwerbsprozess, die arbeiten noch. Pensionistinnen mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft haben wir bei weitem nicht so viel da. Ja.
Die gehen dann oftmals wieder zurück in ihre Heimatländer.
Ja, selbstverständlich gehen wieder zurück. Ja. Aber nur damit einmal klar ist, wie das tatsächlich ausschaut. Das sind die Fakten. Ja. Das ist die Realität. Ja. Das sind nicht irgendwelche Fantasiezahlen, das ist so, wie es tatsächlich ist.
Bei jenen Staatsbürgerinnenschaften, bei jenen Herkunftsländern, wo, sage ich einmal, man unter dem Durchschnitt ist, und so ehrlich müssen wir sein, auch die gibt es, ja, dann ist ja das für uns ein Ansporn, dass wir diese Menschen in Arbeit bringen, dass wir eben darauf achten, dass diese Menschen sich qualifizieren können, dass diese eben ihren Teil eben dann auch leisten können. Ich meine, umso mehr muss mich das ja interessieren in Zeiten wie diesen.
Ja, aber das ist ja dann genau der Punkt, ja, wo du am Anfang ganz richtig gesagt hast, womit was für Ideen die ÖVP auf einmal daherkommt, ja. Nicht, ja, das so weit kommt, wo man sagt, man will die Versorgung für Asylwerberinnen, ja, weil die natürlich noch nicht für ein System eingezahlt haben, die sind ja gerade
her zu uns geflüchtet. Die dürfen ja aber auch nicht arbeiten. Oder meistens nicht arbeiten.
Genau,
es gibt nur ganz wenige Berufe, ja, das ist, also ist ja auch ein eigenes Thema,
genau, kann man sich genau so, ja. Da haben gesagt, na, da wollen wir jetzt die Gesundheitsversorgung runterschrauben auf ein Mindestmaß, auf eine Grundversorgung, wo nicht klar ist, was das überhaupt sein soll, ja, wo man dann sagen kann, Leidl, wisst ihr, was ihr da für gesundheits- und gesellschaftspolitisches Risiko eingeht? Ja? Mhm. Was heißt denn das, Menschen in Wirklichkeit, die unter Umständen erkrankt sind, die vielleicht irgendwelche Viren haben, ja, die sie einen Haxenbrochen haben, die was weiß ich haben, Grund zu versorgen, ja? Und in Wirklichkeit nicht die Versorgung zukommen zu lassen, die auch gesamtgesellschaftlich notwendig ist. Ja? Mhm. Gesamtgesellschaftlich mhm. es braucht, damit zum Beispiel Menschen, keine Pandemie oder sowas ausbricht.
Ja,
ja? Ich meine, das ist ja alles, ich meine, da gibt es ja diesen grauslichen Begriff der Volksgesundheit, ich nehme ihn ja trotzdem, wieder verwendet nach wie vor, steht auch im Gesetz so drinnen, ja? Aber es ist ja schon die Aufgabe des Gesundheitssystems, ja auch zu verhindern, dass sich Seuchen ausbrechen, dass Erkrankungen ausbrechen, dass insgesamt das Gesundheitsniveau der Gesellschaft hoch bleibt. Ja? Wenn es am Teil der Gesellschaft, gesundheitlich Unterversorge, ja, was für Auswirkungen kann denn das für die Gesellschaft insgesamt für die Gesundheit der Gesamtgesellschaft haben? Ja? Das ist ja kurzsichtig aufgrund von irgendwelchen angeblichen Sparzwängen, Sparnotwendigkeiten, die in Wirklichkeit total auf Kosten der Menschen gehen. Und zwar nicht nur auf diejenigen, die bereits bei uns leben, die zu uns kommen sind und erkrankt sind, sondern auf Kosten der Allgemeinheit.
Ja, ja, klar. Eben wie schon gesagt, was man schon auch einmal dazu sagen muss, ist, nur weil ich eine sehr kleine, das ist ja wirklich eine klitzekleine Bevölkerungsgruppe, schlechter stelle, kriege ich deswegen nicht schneller mein Knie-OP, habe ich nicht schneller einen Termin in einer Ambulanz, werde ich nicht vorgereiht, werde ich deswegen nicht besser behandelt, ich habe deswegen nicht mehr Kassenärztinnen und Kassenärzte. Und eins muss man schon klar sagen, wenn die ÖVP so tut, als ob eine kleine Gruppe von Menschen in diesem Land für die Probleme in unserem Gesundheitswesen verantwortlich wäre, dann sollen Sie bitte ehrlich sein. Es gibt eine kleine Gruppe, die wirklich verantwortlich ist für die Probleme im österreichischen Gesundheitswesen. Aber das sind nicht die Asylwerberinnen und Asylwerber. Das sind nicht die Menschen mit Migrationshintergrund. Sondern das sind eine kleine Gruppe von Politikerinnen und Politikern, insbesondere in den Bundesländern und meistens mit einem ÖVP-Parteibuch, die jede sinnvolle Reform im Gesundheitswesen versuchen zu verhindern. Da gibt es dann auch noch etliche FPÖ-Politikerinnen und Politiker, die da mitspielen. Und leider Gottes auch, sorry to say, auch SPÖ-Politikerinnen und Politiker, die zu dieser Gruppe dazugehören. Aber die ist klitzeklein und die blockieren ständig. Ja, und da können wir natürlich noch gerne über einen bestimmten Stakeholder reden, über den ich immer besonders gerne rede. Aber das lassen wir jetzt lieber an dieser Stelle.
Das
könnte ausführlicher dann nochmals werden.
Aber was schon auch sehr lustig ist, ist nicht, was man ja auch sagen muss, die ÖVP plakatiert gerade, wir sorgen dafür, dass künftig, oder wir wollen dafür sorgen, dass künftig Asylwerber nicht schneller behandelt werden als ihr Österreicherinnen und Österreicher. Jetzt frage ich mich, wer war über Jahrzehnte hindurch in den Bundesländern für die Krankenhäuser, für die Gesundheitspolitik vor Ort eigentlich zuständig? Wer hätte denn, wenn es wirklich so ein Problem wäre, eigentlich längst dafür sorgen können, längst dafür sorgen müssen, wenn es wirklich so ein Anliegen ist? Warum kommen Sie denn da gerade jetzt drauf? Und welche Partei könnte das sein? Spannende Frage.
Diese spannende Frage werden wir in wenigen Momenten auflösen. Aber zuvor glaube ich...
Boss.
Oh!
Das?
Das Ding der Woche, der Folge.
Da schau mal, was da kommt. Ralf.
Ich habe heute eine wunderbare Platte mitbekommen. In Zeiten wie diesen, in denen wir über Wünsche sprechen müssen, in denen wir über etwas Positives auch reden müssen, habe ich ein großartiges Album mitgenommen, The Cure, Wish. The Cure begleitet mich wirklich schon sehr, sehr lange. Muss ja dazu sagen, ich bin ein bisschen stolz drauf. Der Robert Smith, der Sänger von The Cure, ihr wisst, das ist der mit den roten Lippen und mit dem Nest am Kopf, hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Also das macht mich immer ein bisschen stolz. Er ist ein bisschen älter zum Glück als ich. Aber er macht so wunderbare Musik und da hat er das einfach geschafft. Die meisten kennen Friday I'm in Love, ganz ehrlich, die schwächste Nummer von dem Album, obwohl eine sehr gute Popnummer, keine Frage. Aber mit Abstand die schwächste Nummer von dem Album. Also so großartig ist dieses Album. Vor allem, es ist, gibt so ganz, ganz dichte Nummern drauf, die so ganz, so wie deiner Wall of Sound, boah, die einfach voll mitnehmen. Meine Lieblingsnummer, From the Edge of the Deep Green Sea, nicht nur, weil grün drinnen vorkommt, sondern weil es einfach so eine Nummer ist, die dich einfach von der ersten Sekunde, vom ersten Takt weg voll mitnimmt. Da kannst du abtanzen dazu, da kannst einfach, das ist eine emotionale Nummer, großartig. Leute, ihr müsst alle miteinander viel, viel mehr The Cure horchen, viel, viel mehr. Dann gangen es uns allen miteinander viel besser. Für traurige Momente, für glückliche Momente, für fröhliche Momente. The Cure, einfach das einzig Richtige. Ja. Was hast du uns für einen schönen Pilz mit dir?
Ja, was soll ich sagen? Es ist Winter, ja, es ist kalt. Ja. Das heißt, der Open-Air-Pilz an und für sich ja, ist im Augenblick noch nicht so weit verbreitet. Aber es gibt den auch. Wir haben das letzte Mal nicht gesprochen, den Austern-Seitling. Ja. Und diesmal habe ich den kleinen Bruder oder die kleine Schwester, wie man sehen will, vom Austern-Seitling mitgebracht. Das ist der sogenannte Kräuterseitling. Ja, warum bringe ich den jetzt im Winter mit? Weil den kann man auch zu Hause im Keller züchten. Ah, ja. Ja. Die gibt es nicht nur im käuflich zu erwerben, ja, im Geschäft, sondern die kann man sich ja bei so Pilzzuchengeschäften, ja, die beliefern dann nachher so mit so Mizelien und mit so Grundlagen, die kann man sich bestellen, stellt man im Keller, tut man anspritzen und dann hat man wunderbare Ernte. Das ist zum Beispiel eine Ernte von mir im letzten Jahr am Kräuterseitling, man sieht ganz schön. Gut aus. Dieser Kräuterseitling kommt an und für sich auch in der freien Wildbahn vor. Er ist ein Begleiter, weil Pilze sind oft Begleiter von anderen Bäumen, anderen Pflanzen, ist ein Begleiter von Doldengewächsen, hat dann aber einen deutlich...
Ja, das ist ein witzig. Doldengewächs?
Doldengewächse, kennst du Schafgarben zum Beispiel. Ah, ja, das sind so diese etwas größeren Pflanzen, die ein bisschen wie Kräuter ausschauen, die oben dann so weiße kleine Blüten haben, so Dolden eben. Ja. Und da hast du oft sehr viele Insekten auch drauf. Und der Kräuterseitling ist ein Begleiter von Doldengewächsen, hat dann aber in der Regel auch einen schmaleren Stiel und kommt eigentlich in der freien Wildbahn bei uns nicht so häufig vor. Es gibt ihn aber nicht so häufig. Aber wenn wir ihn züchten, ja, kommt er deutlich häufiger, ist auch sehr ein beliebter Speisepilz inzwischen geworden. Man kann ihn panieren, man kann ihn auch beispielsweise faschieren. Ja? Der Kräuterseitling ist gerade für die vegane und vegetarische Küche ein ganz ein wichtiger Fleischersatz und liefert wunderbare und wertvolle Eiweißstoffe, wertvolles Eiweiß. Ja? Und ist ein sehr fülliger, sehr ein kräftiger und auch wohlschmeckender Pilz.
Stimmt.
Ja? Und wie gesagt, gerade für Menschen, die auf Fleisch verzichtet haben, oft ein ganz ein wichtiger, wesentlicher Nahrungsersatz und kann, wie gesagt, zu Hause auch im Keller oder wo auch immer relativ problemlos gezüchtet werden. Die Massen an Ernten fallen nicht aus, aber man freut sich zumindest über ein bis zwei Ernten. Und wenn so ein riesiger Kräuterseitling auf so einem Block auserwächst, ist ein geiles Feeling.
Hat was, das kann man vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Vor unserer kleinen Intervention haben wir eine spannende Frage gestellt. Ja. Also du, Markus, hast sie gestellt. Ja. Nämlich, wer war bisher großteils, nicht immer, nicht in jedem Bundesland, aber in den meisten Bundesländern verantwortlich für das Spitalswesen, dafür, dass dort genügend Kapazitäten da sind, dass auch das Personal dort gute Arbeitsbedingungen vorfindet, dass man dort gerne arbeitet, dass man den Beruf eben nicht ausgebrannt verlässt und. Wer war das und wer plakatiert aber jetzt, dass angeblich alles so schlimm ist? Wer war das?
Wer könnte das sein? Ja?
Ich glaube, es fängt mit Ö an und hört mit VP auf.
Na, wirklich wahr?
Ja, ich glaube. Ich glaube,
spannend. Die sind eigentlich für wahnsinnig viele Sachen verantwortlich.
Auch für Integration, gell? Integration waren die auch immer.
Ja, immer wieder.
Nein, nicht immer, aber
Wirtschaft oft, und so weiter. Ja,
auch
und
für die Wirtschaft. Das
Budget, Finanzen.
Und in den Bundesländern ganz oft auch für alles andere, also auch Integration und so. Gerade bei uns in Oberösterreich zum Beispiel. Also wenn ich mir Oberösterreich anschaue, gerade aktuell, wir haben ja, das muss ich doch nur kurz so Schreiben nehmen, wir haben ja gerade im Integrationsbereich gerade wieder sehr spannend ausgehoben, wie es sozusagen um den Sprachstand bei jungen Menschen ausschaut, bei Volksschülerinnen und Volksschülern. Und da hat dann bei uns in Oberösterreich meine Heimat Wels, also wir sagen Wels, es heißt Wels für alle anderen, aber hat da ganz schlecht abgeschnitten und ich finde es insofern ein bisschen spannend, weil erstens mal Oberösterreich für die Integration dort ist die ÖVP zuständig.
Ja, aber Bürgermeister haben
sie. Und der Bürgermeister ist ein Blauer und
spannend.
Der sagt halt auch, ich bin nicht zuständig, obwohl sein Vizebürgermeister seit Jahren für Integration zuständig ist. Und das sind alle anderen sind schuld, also es ist so geil. Also wirklich,
aber ich finde es jetzt super, dass jetzt die Bundes-ÖVP ihren Landes-ÖVPs ausrichtet, wie sie versagt haben,
genau.
Und dass sie ähnlich was tun sollen.
Genau, nämlich im Gesundheitswesen, in der Integration, überall.
Ja.
Ja. Und also, mittendrin dann auch noch die ein oder anderen FPÖler.
Ja,
ja, weil wenn es darum geht, Migrantinnen und Migranten schlecht zu machen und niederträchtig auf die hinzuprügeln, sind die FPÖler eigentlich noch also immer in der ersten Reihe und nicht in der zweiten.
Ja, aber die ÖVP hechelt schön
ja, auf. Ja, ja,
da
ja,
beliefern sie so einen Schein kaum. Ja, ja. So, wer ist noch fieser, wer ist noch dreckiger, wer ist noch gemeiner, wer ist noch menschenfeindlicher, nicht? Und man darf sich darüber freuen, unter Anführungszeichen, und darf gespannt sein, ja, mit welchen neuen Ideen jetzt die FPÖ versuchen wird, die ÖVP
wieder zu überholen.
Wieder zu überholen und wieder die ÖVP nachhechelt und mit und neuen Schweinereien daherkommt.
Sehr spannend in der Zwischenzeit die SPÖ, die halt dann so daneben steht und immer so tut, als ob sie das alles nichts anginge und immer ganz ruhig ist und immer eigentlich nicht wirklich was von sich gibt in dem Zusammenhang, die man ja wirklich schon fast dazu drängen muss, dass sie mehr Statement abgibt.
Ja. SPÖ gibt nichts von sich, das finde ich sehr gut, ein gutes Stichwort, was mir die letzten Wochen wirklich auch wieder extrem geärgert hat. Ja? Weil wir leben ja in Zeiten der Budgetkonsolidierung, das wissen wir ja. Ja? Wir haben hohe Defizite, die hat zum guten Teil auch den Krisen der letzten Jahrzehnte, der letzten Jahre geschuldet sind. Ja? Corona, Wirtschaftskrise und den Maßnahmen dagegen und der wirtschaftlichen Situation. Muss das Budget konsolidiert werden, saniert werden, hätten wir natürlich auch machen müssen. Ja, wir hätten teilweise Sparmaßnahmen setzen müssen, die allen eine Freude machen, ist vollkommen klar, hilft nichts anderes. Ja. Wir hätten auch geschaut, dass wir andere Einnahmen kriegen natürlich, vielleicht kommen wir da noch später dazu, zusätzlich Einnahmen dazu. Aber was schon spannend ist, ist immer wieder, wenn man sich anschaut, Prioritätensetzung, wo wird gespart und wo ist dann auf einmal doch ein Geld da? Ja, wo kann man doch ein Geld ausgeben? Haben wir ja schon einmal gehabt, Gesundheitsfonds beispielsweise. Und jetzt haben wir in der letzten Nationalratssitzung haben wir wirklich beschlossen, dass wir in Zeiten, wo die Arbeitslosigkeit steigt, wo alle darüber reden, dass Teilzeit, also alle nicht, aber vor allem die Konservativen darüber reden, dass Teilzeitbeschäftigung ein Problem ist und man doch Anreize setzen sollte, dass Leute Teilzeit arbeiten, höhere Teilzeit oder sogar Vollzeit arbeiten und mehr einer Erwerbstätigkeit nachgehen sollen und wo angeblich vorn bis hinten das Geld fällt, hat man auf einmal das Steuerprivileg für Überstunden, für zusätzliche Überstunden, dass nämlich wer mehr Überstunden leistet, wer mehr Überstunden erbringt, weniger Steuern zahlen muss, das nochmal verlängert um ein Jahr.
Das und bedeutet aber dann am Ende des Tages, dass diese Überstunden erbracht werden, egal. Anstatt umgewandelt zu werden in neue Jobs, die wir vielleicht bräuchten, um die Arbeitslosigkeit zu senken.
So ist es. Das kostet 105 Millionen Euro, in dem Budget. 105 Millionen Euro, die wir offensichtlich haben. Das kriegen zu 80%. Kriegen das Männer.
Ja, klar. Ja,
das sind ja die Vollzeit arbeiten.
Ja, und weil die halt die Care-Arbeit meistens
Überstunden
nicht übernehmen.
Genau, die Überstunden machen, weil Teilzeitbeschäftigte. Und das kriegen zu 40%, die reichsten 10%. Gut verdienende Männer, die Vollzeit arbeiten, profitieren am meisten von dieser steuerlichen Begünstigung und Überstunden. Und wer hat nichts davon? Die ganzen Frauen, die Teilzeit beschäftigen, die daneben die Teilzeit arbeiten, das oft nicht freiwillig machen, daneben die unbezahlte Care-Arbeit machen, das heißt die Kinderbetreuung, das heißt den Einkauf, das heißt die Pflege von Angehörigen, das heißt, da haben die ganze Hausarbeit, die sie anhören können, sie werden ja keine Leistungsträger. Sie würden ja keine Leistung erbringen, weil die Leistungsträger, die steuerlich begünstigt werden müssen, sind ja die Vollzeit arbeitenden Männer. Die haben nichts davon. Die dürfen zwar auch mehr Arbeit machen im Betrieb in Form von Teilzeit, also von mehr Stunden bei Teilzeit. Die arbeiten dann auch statt Hausnummer 25 Stunden, oft 30 Stunden. Aber die kriegen oft nicht einmal die Mehrstundenzuschläge ausgezahlt, weil die Durchrechnung so lang ist. Und wenn sie es kriegen, kriegen die keine steuerliche Begünstigung für die Mehrstundenzuschläge. Das kriegen nur die männlichen Kollegen für die Überstundenzuschläge. Und das ist mit Sicherheit kein Anreiz, dass Frauen, überwiegend Frauen, die Teilzeit arbeiten, mehr Arbeit leisten. Ja? Im Gegenteil.
Da kann man dann eigentlich als Abschlusssatz nur noch einen Satz sagen. Wie wäre es doch gut, wäre die Sozialdemokratie in dieser Regierung?
Es wäre spitze.
Genau.